Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen bei der allerneuesten Episode im Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Heute wieder frisch dabei. Ich bin bis zu den Brustwarzen im Eiswasser gewesen, in der Eistonne, um mich, um mein Immunsystem fit zu halten. Dennis ist in der Adventszeit bis zum Hals in
im Glühwein
und Kakao mit Marshmallows und Schoko. Ja, und
wer ist der Fittere von uns beiden?
Ja, mich hat natürlich wieder ein Atemwegsinfekt erwischt, leider. Trotz dem ganzen Bums, trotz Nasendusche, trotz Zink, trotz Vitamin D, stecke ich gerade mit Corona zu Hause. Was aber, zuerst dachte ich, oh nee, und dann dachte ich aber, okay, gut, wann komme ich schon mal dazu, hier den ganzen Müllhaufen auf meinem Schreibtisch aufzuräumen, das wirklich ein Chaos ist, und zig andere Sachen zu erledigen. Und ich habe natürlich vieles davon immer noch nicht geschafft, aber ich bin schon etwas vorangekommen. Anfang der Woche dachte ich nämlich nochmal, wann werde ich endlich mal Zeit haben, diese ganzen Sachen zu erledigen. Und jetzt musste meine Arbeit wegfallen und ich hänge jetzt hier mit dem ganzen Kram.
Und mit mir, der seinen Rachen immer stetig mit Alkohol desinfiziert und damit seit Jahren gut funktioniert.
Schön konserviert.
Genau, viel salzhaltige Kost auch, viel gepökelt, meine Eingeweide.
Geräuchert.
Ja, geräuchert. Fett auch, gerne Fett auch. Ist jetzt für die kalte Jahreszeit auch gut für meinen sportlichen, drahtigen Körper. Und ja, mir geht's ganz gut. Auch Grüße von meiner Seite. Ich habe meine Ohrstecker hier nochmal desinfiziert, damit, wenn ich jetzt mit Corona-Class kommuniziere, ich nicht noch infiziert werde über irgendwelche Wege. Und ja, habe zum Besten zu geben, dass sich bei mir ein bisschen was entwickelt hat, und damit leite ich so ein bisschen auch das große Thema unserer heutigen Folge ein. Und zwar bin ich vor einigen Wochen angefragt worden, ob ich nicht für die Olympia-Qualifikation der deutschen Frauen-Hockey-Nationalmannschaft als Therapeut in die Turnierphase im Januar mit einsteigen möchte und dieses Team nicht mit supporten will. Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, und als dann die Destination feststand, habe ich zugesagt, und somit werde ich im Januar für 2,5 Wochen nach Indien fliegen.
Sheesh!
Da die Wettkämpfe gegen Chile, Tschechien und Japan in der Gruppenphase bestreiten, und dann gibt es nochmal Halbfinale, Finale, und die besten 3 des Turniers sind dann für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Und in diesem Kontext habe ich natürlich auch mit Frauengesundheit und Frauengesundheit im Sport zu tun. Das habe ich schon lange, weil ich auf Clubebene auch schon 7 Jahre lang Frauen- und Damenhockey betreut habe. Und ich möchte heute mal so ein bisschen Einblick in meine Arbeit diesbezüglich geben. Und das spezielle Thema heute, was wir allerdings nur am Rande schneiden werden, weil das ein Riesenfeld ist, was noch x Folgen von unserem Podcast beinhalten kann, ist das Thema Hormone und Leistungssport, und Hormone und Frauen und Sport ist nochmal so ein ganz spezielles Thema, was lange negiert worden ist, und Trainingspläne und Ernährungsanweisungen und auch therapeutische Herangehensweisen waren meistens durch männliche Sportler und männlich gedachte Sportlerinnen und Sportler dominiert und mittlerweile weicht das immer mehr auf und wir versuchen differenzierter nach biologischem Geschlecht unsere Trainingspläne und Belastungssteuerung zu planen und da will ich heute mal einen kleinen Einblick geben. Ja, Klaas, hast du auch mit Sportlerinnen und Sportlern in deiner Praxis zu tun und hat das Thema Trainingssteuerung und oder Herangehensweisen deiner Seite, spielt das da eine Rolle oder nimmst du es, wie es kommt?
Ich nehme es auf jeden Fall, wie es kommt. Ich hatte jetzt die Woche, bevor mich der Virus erwischt hat, hatte ich meinen männlichen Sportler auf jeden Fall noch, mit dem ich aber über das Thema auch gesprochen habe, das Thema Hormone. Man kann sich da ja auch Hormone von außen zuführen, weibliche Art oder männliche Art. Da hatten wir eher den Gesprächsschwerpunkt. Ja, was ich allerdings gerne noch mit dir besprechen wollte, ist das Interview, was wir.
Ah, du hast recht. Jetzt bin ich schon deep eingegangen.
Genau. Ja, du bist schon, hast dich schon festgelabert.
Vorgeprescht. Okay, du hast recht.
Ja. Ja. True. Wir haben nämlich recht viel Feedback zu dem Interview bekommen über den kraniosakralen Rhythmus, Deep Talk, wie ich ihn genannt habe. Richtig, richtig. Ja, ich hatte es mir auch nochmal angehört an dem Tag, als es rausgekommen war und es waren schon einige Wochen vergangen zu der Aufnahme. Mich hat's begeistert und ich muss sagen, diese dunkle Jahreszeit ist für mich auch immer wieder so ein Eintauchen, oder wo ich jedes Jahr wieder versuche, jetzt wirst du hier der Kranio-Papst, jetzt machst du hier den Cranial Vault Hold, CV4, V-Spread und da habe ich immer wieder richtig Bock drauf und dann irgendwann kommt's immer wieder zurück. Aber jetzt habe ich nochmal so einen Anschwung genommen, dass mich dieses Interview und diese Evidenz, die wir da haben, dass mich das nochmal wieder gepackt hat.
Ja, spannenderweise habe ich in der Woche, bevor dieses Interview rauskam, und du hast es ja inhaltlich produziert, ich habe es dann hinter nur gespreadet, also ich wusste gar nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe aus meinem therapeutischen Duktus raus selber auch ein paar kraniosakrale Techniken in den letzten Wochen angewandt. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es an mir und der Jahreszeit liegt oder an dem, was ich so empfinde, was den Leuten gut tun könnte. Aber es gibt so einige Fälle, wo ich jetzt natürlich auch zum Beispiel wegen Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlenerkrankungen oder Kieferschmerzen oder Schulter-, Nacken-, Halswirbelsäulenprobleme mir den Kopf anschaue und viel im Gesicht gearbeitet habe. Mhm. Und da sprechen wir dann ja natürlich schon vom Kranium, inwieweit das jetzt wirklich unter dem Duktus des kraniosakralen Rhythmus war, sei mal dahingestellt. Man kann ein Gesicht natürlich auch parietal behandeln oder auch faszial, viszeral behandeln. Aber den einen oder anderen V-Spread oder die CV4-Compression habe ich da auch mit reingesteuert. Und nach diesem Interview habe ich mich dann auch nochmal ganz bestätigt gefühlt. Und ich fand es ganz erfrischend und befreiend auch, weil ich glaube, dass das sowohl uns beiden als auch viele Studentinnen und Studenten immer wieder zu Verzweiflungen treibt, die Aussage von dem Pelz, dass es eigentlich keine aufdoktrinierte Rhythmizität für alle Menschen gibt, sondern jeder Mensch seine eigenen Expressionen und Impressionen, seinem eigenen Wellengang sozusagen unterliegt. Das macht meiner Meinung nach absolut Sinn. Und ich weiß noch, wie ich versucht habe, krampfhaft irgendwie meine 5-6 Zyklen die Minute zu spüren und dann immer auf die Uhr geguckt habe, ob ich denn jetzt wirklich richtig bin oder eben nicht. Und das Konzept eigentlich über Bord zu werfen und sich jetzt einfach wirklich individuell auf die Geschehnisse in diesem Menschen zu konzentrieren, finde ich absolut osteopathisch, weil individuell und absolut nochmal inspirierend, sich da nochmal drauf einzulassen.
Ja, genau. Wir haben da halt auch die Möglichkeit, am autonomen Nervensystem zu arbeiten, weil genau das ist es ja auch, ne? Der Rhythmus im Rhythmus, dieser zentrale Taktgeber, dieser Ausdruck der Physiologie, die ja auch früher schon bekannt war, Traube, Hering, Meier, Rhythmus und der, verschiedene Begriffe gab es halt auch immer dafür und das ist auf dieser Ebene halt eben, das ist, was es ist und halt nicht unbedingt das, was man damals vielleicht gedacht hat, diese Rhythmen von Sutherland und dass sich die Schädelknochen dort vielleicht wirklich bewegen, beziehungsweise die Bewegung ist ja auch da, das ist ja aus dieser anderen dänischen Studie Rasmussen Mühlengracht auch gezeigt worden, dass man das auch mechanisch messen kann. Aber vielleicht halt anders ist, als das bisher war. Und das Modell von Sutherland ist ja von 1935 und es hatte mich immer so ein bisschen gestört, dass es halt immer darauf hängen blieb. So. Und jetzt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sind da echt neue interessante Sachen gekommen. Und dann wäre es auf jeden Fall auch Zeit, die Lehre anzupassen, denke ich. Ja, also da nicht, man kann das natürlich immer weiter erwähnen, so war das, so hat er sich das gedacht und aber ja, was ist jetzt wirklich messbar und wie können wir damit arbeiten und auch dann hoffentlich die Wirksamkeit verbessern oder ne, und das, früher habe ich das belächelt, ja, die Leute legen sich hin, du legst die Hände auf, ist schön warm und die pennen eine Runde ein, machen Managerschlaf und dann ja, war nett, war angenehm. Aber dass man da vielleicht auch auf einer tieferen Ebene arbeitet und tiefer das autonome Nervensystem und die Physiologie des Menschen irgendwie anspricht und Regeneration verbessert, das eröffnet auf jeden Fall neue Horizonte und auch eine neue Sichtweise auf die kraniosakrale Osteopathie.
Ja, und das ist ja das, was Tom Esser und Gertrud Landewehr und Jealous und Co. ja eigentlich auch schon immer propagiert haben oder propagieren. Ich glaube, es hakt insgesamt an einer einheitlichen Sprache, ne? Das habt ihr in eurem Interview auch besprochen, ja. dass diese Forschungsgruppe, die auch fachfremd zum Teil war, dass die sich erstmal verständigen mussten und ja. Sich da erstmal über Kommunikation einig werden mussten. Und ich glaube, das haben wir in der Osteopathie immer noch nicht, weil es immer noch sehr individuell gelehrt wird von den individuellen Erfahrungen und weil es einfach noch ein sehr breit gefasstes Feld ist.
Ja, genau. Also eigene Sprache in Fasziendistorsion, SSB-Dysfunktion, so solche Sachen. Da gibt's einiges. Tender Points, die bei uns anders genannt werden oder auch Motilität der Organe, die bei uns was ganz anderes bedeutet, als sie in der Physiologie bedeutet und ich find's gut, wenn wir halt versuchen, uns den anerkannten Fakten der Anatomie, der Physiologie, denen halt eben anzupassen und da nicht irgendwie völlig eigene Nomenklatur zu erfinden. Ja, es geht aber auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich bin echt happy. So, ich bin ja, hab oft schon erwähnt, dass ich ein Freund bin dieser evidenzbasierten Entwicklung. Da gibt's auch viel Mist, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht und sich darauf zu versteifen auf dieser Evidenz bringt auf jeden Fall auch nichts. Das macht unglücklich und bringt er auch weg von der Realität vom Patienten, aber so diese beinharte, echt Grundlagenforschung, die halt echt diese Esoterik auch noch mit einfasst, wie er auch gesagt hat, oder dieses, was in die Esoterik-Ecke gedrängt wird, ja, das ist cool und das ist vielversprechend.
Ja.
Ja. Ab zum eigentlichen Thema, oder?
Ja, okay. Also kurz dazu, dem ist jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Also ich nehme wahr, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähnlich wie wir dieser kraniosakralen Therapieform oder dieser Säule in unserer Osteopathie von allen drei Säulen eher am skeptischsten gegenübersteht, dass man aber durchaus aufgeschlossen ist, sich diesem Thema anzunähern, weil es ja halt auch in der Geschichte schon Erfolge gebracht hat, aber wir arbeiten halt alle an unseren Möglichkeiten, um da irgendwie einen Konsens zu finden und da hat dieses Interview schon einen Beitrag zugeleistet und ich denke, das wird auch diskutiert in den Schulen und Ausbildungsstellen. Wir haben ja durchaus schon mal das Feedback bekommen, dass wir da hin und wieder mal Gesprächsimpulse reingebracht haben. Und eine letzte Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ich fand es ganz interessant, dass Pelz sich vom kraniosakralen Rhythmus verabschiedet hat und nur noch vom kranialen Rhythmus spricht.
Ist auch leichter und schneller auszusprechen, finde ich auch gut.
Kleine Spitzfindigkeit, aber finde ich auch noch mal sehr, finde ich gut. finde ich inspirierend. Ja. Also wir bleiben da am Ball, wenn es neue kranielle Forschung oder Ideen gibt oder von eurer Seite auch irgendwelche Ideen zu kraniosakraler Therapie kommen, die unsere allgemeine Sache hier weiterbringen, dann nehmen wir das immer wieder gerne auf.
Ja, eine letzte Sache noch. Holger Pelz ist auf jeden Fall der erste Mensch gewesen, der bei mir eine Dork-Technik an der BWS gemacht hat. Tatsächlich ist es halt, er sagte, er ist Allgemeinmediziner, bei mir um die Ecke, also wenige hundert Meter um die Ecke gelebt und praktiziert. Und da bin ich irgendwann mal gelandet, als er noch ganz normaler Allgemeinmediziner war. Das ist halt schon lange her, da war ich jugendlich, glaube ich, oder ja, so.
Genau. Ah, okay.
Ganz witzig, dass ich wusste natürlich, dass es ihn gibt und dass er also was arbeitet, aber dass er halt irgendwie Scientific Reports Nature veröffentlicht hat und so eine krasse Sache gemacht hat, war mir überhaupt nicht bewusst.
Hat er das denn auch auf dem Zettel noch gehabt, dass du mal irgendwie in der Pubertätsphase
ich kam so rein bei mir in die Praxis, sag mal, wir kennen uns irgendwie so, ne? Und er hatte natürlich, als ich ihn kontaktiert hatte zum Interview, auch gegoogelt, dass wir beide Osteopathen sind und so.
Ah, ja.
Aber ja, und dann ich mal, wie so erzählt, ja, hier Dog-Technik und das und dies und so. Ja.
Genau. Hat er die Saat gesät, dass wir hier heute sitzen. Mein Gott.
Ja, ein bisschen, vielleicht schon, ja, kann gut sein. Alright. Ja, okay. Thema Hormone, Thema Frauengesundheit. Dennis, du übernimmst den Part der Athletinnen. Ich übernehme den unsexy Part, Thema Schwangerschaft, Mütter, obwohl das ist auch durchaus sexy.
Hey, Digi, Vorsicht, Vorsicht, dünnes Eis, Junge. Du bist schon in eine Tonne voll Eis eingebrochen. Reite dich nicht noch weiter rein. Verlier die Öffnung zur sauerstoffgebenden Luft nicht, Junge.
Ja. Wo ich mich auch noch widmen will, ist dem Thema der Wechseljahre. Das ist ja allgemein unterrepräsentiert und wird oft als unsexy empfunden. Das muss man schon sagen. Und sexy meine ich auch im Sinne von interessant, ne? Also nicht jetzt wirklich sexuell attraktiv anziehend, sondern halt eben von der Anziehungskraft gegenüber der Wissenschaft oder den Praktikern. Ja, genau. Wir wissen, du bist in dem Thema schon lange drin. Erzähl doch mal ein bisschen. Du hast ja auch schon einen Blog-Eintrag dazu gehabt und verfügst du über praktische und theoretische Erfahrung?
Genau. Also ich glaube, um mal noch mal ein paar Fakten als Basis für uns alle zu erläutern, männlicher Sport und weiblicher Sport ist eigentlich auf verschiedenen Ebenen nur schwer miteinander vergleichbar. Das liegt unter anderem an anatomischen, biomechanischen und auch geschichtlichen Hintergründen. Frauensport ist auf dieser professionellen Ebene, auf der er mittlerweile ist, bedeutend jünger. Männern wurde es geschichtlich bedeutend einfacher gemacht, auf einem hohen Niveau und mit viel Kenntnis und Wissenschaft im Hintergrund und auch viel mehr Geld im Hintergrund. Diesen Stand des heutigen Sportlevels zu erreichen. Die Frauenmedizin im Hinblick auf Leistungssport und dergleichen nimmt immer mehr Fahrt auf. Ich höre immer noch, dass für Forschungszwecke und für für ein sportlich gleichberechtigtes Setting fehlen häufig noch zum einen die Mittel, weil weniger zur Verfügung stehen. Es fehlt ein bisschen an der Lobby drumherum, weil im Männersport meistens von den Zeiten, von den Ergebnissen her stärker, aber es wird höher gesprungen, es wird schneller gerannt meistens. Es gibt viele Sportarten, die einfach die männliche Physiologie und Anatomie sehr entgegenkommen und es gibt durchaus im Verhältnis vergleichbar mindestens genauso starke Leistungen wie von Frauen, aber aus den bereits genannten Gründen ist das Ganze einfach noch nicht so groß. Es wird aber mehr und mehr, dass sich gerade im Frauensport Studien entwickeln und ein Thema, was Männer und Frauen natürlich grundsätzlich unterscheidet, ist die hormonelle Situation. Und da möchte ich heute mal einen kleinen Peak reingeben und einen kleinen Teilaspekt in die Denkweise eines Sporttherapeuten reinzimmern, den ich schon mal auf Social Media veröffentlicht habe. Und zwar gibt es viele Studien, die gezeigt haben, dass Sportverletzungen und auch sportliche Leistung im Kontext des Hormonstatus aufgrund des weiblichen Zyklus schon eine signifikante Vergleichbarkeit aufweisen, beziehungsweise es interessante Ergebnisse gibt, wenn man all diese Aspekte im Kontext des weiblichen Zyklus beobachtet. Und so ist es zum Beispiel der Fall, dass der klassische vordere Kreuzbandriss meistens in der Lutealphase des weiblichen Zyklus, sprich in der Phase nach dem Eisprung und vor dem vor der Mens, vor der Periode
vor der Regelblutung
passieren. Bitte?
Vor der Regelblutung, also
genau, vor der
Regelblutung, das ist ja das,
genau,
was alle von uns, ne, kennen, ob männlich
und weiblich. Somit haben sich verschiedene Forschergruppen da mit befasst und wir versuchen im Rahmen der Sportlerinnenbetreuung, in dem ich mich auch befinde, so ein bisschen den Zyklus mit in die Trainingssteuerung reinzugeben. Das heißt, wenn wir den weiblichen Zyklus in drei Phasen einteilen, ist die erste Phase die östrogendominante Phase, die Follikelphase, die Aufbauphase. Die zweite Phase ist die Eisprungphase und die dritte Phase die Lutealphase, sprich das Progesteron dominiert. Und das hat verschiedene Einflüsse auf den Bewegungsapparat und auf die Konstellation der inneren Organe. Östrogen gesteuert, sagt man, wäre es sinnvoll, vornehmlich kraftanstrengende Ausdauer-, Konditions- und Aufbauphasen in der weiblichen Trainingssteuerung einzubauen. In der Eisprungphase scheint es relativ deutlich zu sein, dass die körperliche Leistungsfähigkeit einer Frau auf dem Peak ist. Das heißt, wenn es möglich ist, Wettkämpfe oder Maximalkräfte oder maximale körperliche Leistungen zu erbringen, wenn man das steuern kann, wäre das in der Eisprungphase am elegantesten. Und in der letzten Phase, in der Lutealphase, wo dann das Progesteron die Überhand nimmt oder die Überhand gewinnt sozusagen, da hat das Progesteron sehr wahrscheinlich den Einfluss darauf, dass viele Band- und Gelenksstrukturen eher etwas lockerer sind, dass die Leistungsfähigkeit allgemein eher abnimmt. Und von der Trainingssteuerung geht man eher dann darauf, baut man darauf auf, dass man auf regenerative Prozesse, taktische Prozesse, technische Prozesse Einfluss nimmt und weniger dann an Explosivität oder Richtungswechsel oder maximale Kraftanstrengung geht. Das sind jetzt erstmal so die groben Einteilungen.
Frage dazu.
Ja.
Wie trackt man sowas, wie man heutzutage sagt? Also müssen die Damen dann einfach Kalender führen? Oder ist ja auch was Intimes, wie ich finde. Ne? Ist ja auch der Intimbereich, deine Geschlechtsorgane.
Ja, absolut.
Und dann kommt der Trainer in die Umkleide und sagt, na, wie weit bist du? Okay, Eier wandern? Oder was?
Ja, das kann vielleicht...
Klingt ein bisschen übergriffig für mich.
Irgendwo auf dem Lande passieren. Nee. Also... vielleicht, um da nochmal alle ein bisschen mehr ins Boot zu holen, auf dem Leistungsniveau, auf dem sich jetzt die Hockey-Damen-Nationalmannschaft zum Beispiel befindet, da gibt es regelmäßig turnusgemäße Leistungstests und Diagnostiken, wo Blut abgenommen wird, wo Kräfte gemessen werden, wo Gelenkstabilität gemessen wird, wo der psychische Kontext erhoben wird und auch wie die Zyklen und die persönlichen und körperlichen Begleiterscheinungen des Zyklus und der Periode erhoben werden. Und das wird mittels Fragebogen gemacht. Und da kommen wir dann schon an einen Punkt, der ein gewisses Dilemma im Mannschaftssport bedeutet. Sobald du 20 Frauen hast, hast du natürlich auch 20 verschiedene Zyklen, die alle nicht aufeinander abzustimmen sind, weil alle, die eine Frau hat einen längeren, die eine hat gar keinen, die eine nimmt irgendwie Hormone durch und weiß gar nicht, in welchem Zyklusstand sie sich befindet. Das ist für die Gesamttrainingssteuerung relativ blöde. Aber die bekommen auf dem Leistungslevel ja auch alle individuelle Trainingspläne und haben individuelles athletisches Training. Und somit wird man oder versucht man da dann in der Trainingssteuerung auch den Zyklus mit aufzunehmen. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Aber wenn jetzt das Spiel ist, kannst du das Spiel nicht verschieben, weil die eine in einem ungünstigen zyklischen Stand ist, dann kannst du wahrscheinlich nie ein Spiel stattfinden lassen. Also bei individuellen Sportlerinnen oder Individualsportarten ist das natürlich bedeutend einfacher zu tracken. Und wenn es dann vielleicht darum geht, wie ich schon sagte, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dann das planerisch zu datieren, wann man einen Wettkampf stattfinden lässt, dann kann man da individuell viel mehr drauf eingehen. Mhm. Und in meiner osteopathischen Arbeit, und da habe ich ehrlicherweise noch keine Wissenschaft zugefunden, stelle ich jetzt hier einfach öffentlich mal zur Diskussion, habe ich meine Herangehensweise dann natürlich auch individuell, weil ich ja dann auch einzeln mit jeder Sportlerin zusammenarbeite, versuche ich unter anderem dann auch den aktuellen Zyklusstand und die zyklusassoziierten Probleme mit aufzunehmen und in meine Techniken mit einfließen zu lassen. Das heißt, in der Follikelphase, in der Aufbauphase, wo eigentlich viel mit Kraft und Anstrengung gearbeitet werden kann, wo die Frauen sich meistens mental auch stabil und belastbar empfinden, arbeite ich bedeutend parietaler, härter, faszialer und gehe auch mit Manipulationen an Probleme heran.
Das war die Frage, wann kann geknackt werden?
Ja, genau. Also ehrlicherweise, wenn ich das Gefühl habe, ein Einrenkmanöver ist angebracht, dann gehe ich auch über die Zyklusfrage hinweg. Da geht es dann eher an Compliance-Themen, weil in der Lutealphase, in dieser hormonellen Progesteronphase, ist es im Schnitt eher so, dass die Frauen auch mal schlechter gelaunt sind und auch mal weniger gut härtere Behandlungen aushalten können oder einfach demnach nicht das gut tolerieren. Und dann versuche ich halt eher darauf ein bisschen runterzufahren oder das so zu erklären, dass ich da ein Commitment zu bekomme. Also ich hatte nie Probleme damit, aber ich merke, man merkt schon, wenn man mit den Sportlerinnen zusammenarbeitet, heute ist ein guter Tag oder heute ist ein schlechter Tag, und das ist manchmal einfach hormongetriggert, natürlich nicht nur und nicht ausschließlich, aber in der regenerativen Lutealphase, wo man dann tatsächlich ein bisschen guckt, wie die Innereien und wie das Regenerationsverhalten vonstatten geht, da arbeite ich eher etwas weicher, etwas indirekter und eher etwas viszeraler, würde ich jetzt mal so im Schnitt sagen. Allerdings gibt es natürlich auch verschiedene Krankheitsbilder, die hormonabhängig zum Tragen kommen, wie zum Beispiel eine Endometriose oder wie das prämenstruelle Syndrom, die individuell auch immer eine Rolle spielen. Und gerade die Endometriose kickt dann meistens rund um die Periodenblutung und ein paar Tage danach noch. Das heißt, kurz davor, wenn man eigentlich noch in dieser Progesteronphase ist, wo ich eher viszeral arbeite, muss ich natürlich auch in, schauen, kann ich der Endometriose-Patientin jetzt zumuten, da wirklich direkt dran zu gehen, oder fühlen die Sportlerinnen sich dazu jetzt gerade nicht in der Lage oder empfinden das eher als unangenehm und belastend, dann lasse ich einfach die Finger davon. Am Ende bestimmen die Sportlerinnen auch so ein bisschen, was ich tun kann. Ich kann immer nur erläutern, warum ich was mache und was ich mir dafür ein Outcome erhoffe und warte dann ab, was die Sportlerin mir dann entgegnet. Und das nehme ich dann als meinen Auftrag an und dann verzichte ich manchmal auf Dinge, die ich für sinnvoll empfinden würde, um der Sportlerin oder dem Sportler manchmal auch einfach das zu geben, was er oder sie in dem Moment für richtig empfindet, weil das ist meistens wichtiger, als dass ich es jetzt schulbuchmäßig perfekt mache.
Mhm. Ja, klingt aber ganz gut, dass man da so eine Art Leitfaden hat, sag ich mal. Ne? Was könnte Sinn machen? Wir stellen uns in der Osteopathie ja sehr oft die Frage, wir haben 1000 Techniken gelernt, es gibt zig Herangehensweisen, von knüppelhart bis butterweich so ungefähr. Mit wem machen wir was und wann machen wir was und wo habe ich Erfolge und wo habe ich vielleicht Nebenwirkungen? Deswegen kann es immer sehr interessant sein, solche Leitfäden zu haben oder so eine groben Richtlinien, dass man so weiß, okay, es gibt diese Herangehensweise und ich pack das hier, ich probiere das am besten aus, wenn jetzt gerade Lutealphase angesagt ist oder wenn Mann, Frau, Ziege quasi, ne? So eine Sache.
Ja. Klasse, du weißt es wahrscheinlich auch. Du bist so ein Typ, der so medizinisch gefährliches Halbwissen immer seriös und sicher parat hat.
Natürlich.
Du weißt doch, dass wir Männer einem Hormonzyklus ausgesetzt sind.
Auf eine Art und Weise ja, anders als bei Frauen, aber wir haben auch eine Art Menopause. Und
Vornehmlich zielt diese Aussage jetzt auf den Testosteronkreislauf ab. Wir Männer haben im Schnitt morgens die höchste Testosteron-Ausschüttung oder das Vorhandensein des meisten Testosterons, was uns dann morgens häufig antreibt, Dinge anzupacken und motiviert und Chaka und Bock auf Sex, Libido ist stark und so weiter und so fort. Und unser Testosteronlevel nimmt nicht nur im Leben stetig langsam ab, sondern auch täglich ist es abnehmend. Und wenn wir dann nach getaner Schlacht, Wildschweine sind gejagt und Bärenfelle sind ausgebreitet, dann möchten wir uns abends am liebsten nur noch da drauf hauen und einfach ein bisschen runterfahren und runterkommen. Und sind dann eher Regeneration, Zweisamkeit und Entspannung aufgelegt. Ist ganz interessant. Das kann man allerdings immer wieder durchbrechen, wenn man dann abends zum Beispiel irgendwie noch einen aufreibenden Actionfilm guckt oder Alkohol trinkt oder sowas, dann kann man seinen Testosteronspiegel auch sofort wieder hochpumpen. Hat jeder halbstarke Typ schon mal wahrgenommen, dass man sich dann auf einmal unter Alkoholeinfluss wieder der stärkste Soldat auf Erden fühlt. Und das kann dann auch mal nach hinten losgehen. Aber das ist quasi, das sagt man, ist so ein bisschen der männliche Zyklus. Der ist halt nicht 28 Tage lang, sondern findet jeden Tag statt. Inwieweit das eine Rolle für Trainingsplanung oder dergleichen steht, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann sinnvoll ist, unter maximalem Testosteroneinfluss die schweren und kräftigen Dinge des Tages zu erledigen.
Ja, und wird durchaus gemacht, also in Sportarten, wo zweimal am Tag auch teilweise trainiert wird oder im Trainingscamp, wird das ganz gerne auf den Vormittag auch gelegt, so solche Sachen. Ja. Testosteron ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass das ja auch bei Frauen eine Rolle spielt, auch während des Zyklus, also diese drei Hormone, Östrogen, Testosteron, Progesteron, auch das ist ja mit dabei, so, ne?
Absolut.
Ganz kurz dazu, ich hatte im Podcast schon mal das Buch Women on Fire empfohlen von Sheila DeLis. Da geht es eigentlich um das Thema Wechseljahre, dem ich mich nachher noch widmen will. Aber da hat sie diese drei Hormone mit drei Schauspielerinnen verkörpert aus dem Film Charlie's Angels. Ich weiß nicht, der ist aus den Anfang der 2000er oder so. Ist schon ein bisschen her, muss man sagen. Aber da sind so Cameron Diaz, Lucy Liu und noch irgendwie eine. Und ich glaube, das Testosteron verkörpert diese Kung-Fu-Kämpferin Lucy Liu. Und das ist so ganz, ganz gut bebildert. Kann man sich ganz gut vorstellen, welche Hormone da welche Rolle im Körper der Frau übernehmen, damit die halt gut funktionieren kann und sich einfach auch gut und wohl fühlt. Ja, genau. Deswegen ist das nie zu unterschätzen, dass Testosteron auch bei Frauen wichtig ist und auch bei uns Männern Östrogen wichtig ist. Und da kommt man dann wieder zum Tragen.
Ja, ja, um das noch eben abzuschließen und dann wäre es eigentlich ein eleganter Übergang zu deinem Thema. Du hast im Hochleistungssport natürlich neben Druck und psychischer Belastung einfach auch mit sehr durchtrainierten Körpern zu tun und da spielt das Testosteron natürlich auch bei Frauen eine Rolle. Was dann unter anderem auch einen inhibierenden Einfluss auf die auf den Zyklus haben kann. Und somit hast du nicht wenig Frauen im Leistungssport, die eine Amenorrhoe haben, die sich dann meistens mit Karriereende dann wieder reguliert. Aber das kann dann manchmal auch durchaus den Zyklus so nachhaltig beeinflussen, dass es danach auch noch Schwierigkeiten mit einem klassisch geregelten Zyklus gibt. Auch das will ich nochmal zu Protokoll geben. Demnach ist es manchmal etwas zuwider der Natur, den eigenen weiblichen Test, also im weiblichen Körper den Testosteronspiegel so hochzufahren, weil der weibliche Zyklus dadurch etwas inhibiert wird. Aber wer bin ich, dass ich das für die Person entscheide? Wenn die Bock drauf hat, das zu machen, dann soll ich das halt machen. Das sind die physiologischen Herangehensweisen.
Ja, so, ne?
Wenn ich das so möchte, go for it, ich unterstütze dich da. Aber einfach das Verständnis dafür haben, das finde ich interessant und da versuche ich dann auch immer Aufklärungsarbeit zu leisten, wie die Dinge vonstatten gehen und dann soll die Sportlerin sich selber entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte.
Genau, die Physiologie ist nicht politisch, könnte man vielleicht sagen.
Ja, genau, genau.
Ja.
Ja. Aber was Thema Selbstbestimmtheit angeht, ist das natürlich.
Ja, na klar, das steht auf einem ganz anderen Blatt und das ist vollkommen okay. Das ist dann so die Kombi, wie du schon sagtest, Testosteron wird hochgefahren, oft wenig Körperfett als Athletin. Und ja, noch andere Sachen, die halt eben dann dazu
besondere führen. Ernährung spielt eine Riesenrolle, was Leistungsfähigkeit, aber auch was Hormone angeht. Das ist aber so ein Riesenfeld, das schneide ich jetzt heute erstmal nicht an.
Ja,
kann man sich nochmal mit beschäftigen. Ich weiß, dass Ernährung immer alle möglichen Menschen interessiert, weil man auf Ernährung natürlich einen riesen Einfluss haben kann. Aber auch da würde ich ganz vorsichtig sagen, ist es schwer für alle eine Ernährungsform drüber zu stülpen, dass es für alle die gleiche hormonelle Konsequenz hat, sondern da muss man, glaube ich, sehr individuell auch sich das anschauen.
Ja, absolut. Und ich finde es so ein bisschen ungerecht oder eines der großen Themen in der Medizin, in der Gendermedizin oder in der Geschlechtergerechtigkeit. Ich fände es echt mal interessant, als Mann so diese Hormonschwankungen auch wahrzunehmen. Ne? Welche Hormone entwickeln sich in welchem Stadium? Fühlt man sich irgendwie so aufgrund des Körpers? Fühlt man sich irgendwie sehr fremdbestimmt oder sowas? Das könnte doch, glaube ich, mal ganz interessant sein, das auch mal wahrzunehmen. So, das gibt's auch interessante Berichte von Transmenschen, also die von der Frau zum Mann transistieren oder andersrum und sich halt eben Hormonersatz oder halt künstlicher Hormonzufuhr unterziehen und auf einmal merken, boah, Alter, so fühlt man sich also als Mann oder aha, okay, so ist das als angehende Frau, wenn die Hormone reinschießen.
Ja.
Das glaube ich, da sind wir uns meistens gar nicht drüber bewusst, wie, also wenn man jetzt ein Mann ist und wie sich halt Frauen irgendwie fühlen oder auch ganz andersrum, ne? Warum sind Männer manchmal so bekloppt? Ja, weil wir halt einfach anders sind, so ungefähr, ne? Das wäre mal eine interessante Erfahrung, glaube ich, für das Verständnis des anderen Geschlechts und allem, was dazwischen liegt, dass das halt irgendwie einen Unterschied macht.
Absolut. Ich glaube, da rennst du auch beiden Geschlechtern Türen ein, vornehmlich dem weiblichen Geschlecht. Ich glaube, es gibt nicht so viele Männer im Schnitt wie Frauen, die sich diesem Experiment mal unterziehen würden, weil das vielen Männern eher noch als spooky erscheint, aber ich fände das auch durchaus mal interessant. Und auch umgekehrt natürlich, wir Männer unterliegen ja auch einem gewissen gesellschaftlichen und hormonellen Stress und Trieben und Verlangen und Druck, was auch nicht immer unter den Tisch zu kehren ist und was uns auch sowohl Glück als Verderben psychisch und physisch einhandeln kann. Auch das ist natürlich eine Erfahrung, die nur vornehmlich nur männlich hormonell gesteuerte Menschen spüren können.
Genau. Das war nämlich in einem dieser Trans-Berichte sehr interessant, dass die Frau, die zu einem Mann geworden ist unter dem Einfluss von Testosteron, gesagt hat: Aha, jetzt weiß ich, was dieser Druck sein soll. Ja, der Druck auf der Tube, wie man immer auch das bezeichnen möchte. Natürlich hatte sie vorher auch Verlangen und so, aber halt dieser Druck, der irgendwie abgelassen werden musste, das war dann auf einmal völlig neu für sie oder für ihn dann. Und das fand ich auch ganz interessant, da so einen Bericht zu lesen, ne, wie das so wahrgenommen wird und dass sich das halt eben auch ändern kann. Ja, genau.
Und ja, interessant. Und um noch jetzt, bevor du einsteigst in deine Thematik, vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote, die dann auch in Richtung Wechseljahre und Hormone und Alter eine Rolle spielt. Ich habe einen Patienten und der hat eine Überschrift gebraucht, die fand ich ganz treffend, ganz interessant. Und zwar leidet der Mann unter anderem unter einem Prostatakarzinom, also er hat Prostatakrebs und das hat zur Folge, dass er medikamentös behandelt wird und unter anderem wird er mit Östrogenen behandelt, weil das Testosteron in seinem Körper den Krebs eher anstachelt und das wird über die Gabe von Östrogen einfach runtergefahren. Und da er jetzt so lange schon auf einem super Level ist, wird die medikamentöse Therapie jetzt so langsam runtergefahren. Und er sagte, er will sich jetzt gegen das Matriarchat seiner Hormone zur Wehr setzen und die Östrogene wieder rauswerfen, dass er wieder seinen ursprünglichen Hormoneinfluss hat. Und das fand ich ganz interessant.
Interessant, ja. Gutes Wort. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das auch so empfindet, so, ne? Dass er das in seinem Körper so spürt. Ja. Interessantes Bild.
Ja. Klaas, was hast du zu bieten?
Ja, ich habe mich dem Thema der Wechseljahre gewidmet. Das ist ein Thema, was völlig unterrepräsentiert ist. Und ich hatte mich so gefragt, warum habe ich eine gewisse Sammlung oder einen gewissen Peak, eine gewisse Stauung an erstens weiblichen Patientinnen, zweitens oft in dem Alter so zwischen 40 und 60. Also da kommen recht viele zu mir. Und es kann natürlich sein, dass, meine Praxis, mein Standort da halt irgendwie mit reinspielt. Aber ich habe das von ganz vielen anderen Leuten gehört, dass sich das halt eben da auch staut, so in diesem klassischen Klientel. Ja, vielleicht sind auch Frauen grundsätzlich offener dafür, zum Osteopathen zu gehen als Männer oder grundsätzlich zum Arzt zu gehen. Das ist ja auch ganz oft immer wieder betont, dass Männer viel zu selten zum Arzt gehen und sich da abchecken lassen. Und ich dachte immer, warum ist das so? Und ja, gab es irgendwie kaum Meinungen dazu oder irgendwie keine belastbaren Fakten so richtig, bis ich auf das Thema Wechseljahre gestoßen wurde und Wechseljahre im Zusammenhang auch mit Gelenkschmerzen. Ich meine, wir alle, ob wir jetzt Männer sind oder Frauen, denken halt eben dran an Hitzewallung, vielleicht auch noch an schlechter werdende Stimmung oder an unfruchtbar werden. Es gibt aber noch ganz viele andere Symptome wie Schlaflosigkeit, trockene Schleimhäute. Und eben das große Thema, was uns betrifft, Gelenkschmerzen, aber auch Muskelschmerzen, so eine Chronifizierung von Schmerz, die auch damit einhergeht. Und das ist ein ganz wichtiges Thema und es gibt auch Leute, also zum Beispiel diese Autorin, von der ich gesprochen hatte, Sheila Dillis, die sagt, wenn du eine Frau bist und du bist in diesem sogenannten perimenopausalen Alter und das kann durchaus auch schon mal mit 40 anfangen oder mit Anfang 40, theoretisch sogar auch mit Ende 30 bereits, wenn du in dem Alter bist und du hast Gelenkbeschwerden, spar es dir, zum Orthopäden, Physiotherapeuten oder sowas zu gehen. Geh zuerst zur Gynäkologin, lass das abklären und unter Umständen begib dich in Hormonersatztherapie. Weil nämlich das Nachlassen der Hormone, beziehungsweise insbesondere des Östrogens, auch auf dieser Gelenkebene arbeiten kann. Und es ist relativ oder halbwegs neu, das Interesse der Forschung, aber auch der Medizin auf dem Thema, dass wir Östrogenrezeptoren in den Bandscheiben haben, aber auch in allen möglichen Gelenken. Und dass das eine riesen Rolle spielt bei dem Thema. Mhm. Ja, also genau unser Metier. Und ich hatte schon mal berichtet, glaube ich, im Podcast, dass ich eine Patientin hatte, die habe ich öfter behandelt, kam zu mir, ja, immer wieder ein bisschen besser geworden. Irgendwann kam sie wieder, sagte, ja, meine Beschwerden übrigens, dieses, jenes, das, so 3-4 Baustellen im Körper, sind echt besser geworden, richtig gut. Aber nicht wegen ihnen, sondern wegen der Hormonersatztherapie, die mir die Frauenärztin verschrieben hat. So. Und das war, sowas hatte ich öfter. Und immer wenn man sowas in der Praxis hat, dann sollte man mal aufmerksam werden und sich dem Thema widmen und das verfolgen. Und seitdem bin ich da wirklich sensibel für, schicke auch immer wieder dann Frauen weiter und spreche das Thema an. Und ich habe den Eindruck, Wechseljahre sind die neuen Faszien, weil wir vielleicht bald so ein Hype erleben werden, weil sich Leute dem Thema widmen, endlich mal.
Immer mit deinen Hypes, Alter. Ja,
ja, ja, die Zeit heilt alle Hypes, heißt es, ja. Aber Faszien mal ein lange großes Thema und vielleicht haben Frauen Glück oder wir alle haben Glück und es wird sich dem Thema mal ein bisschen gewidmet.
Ja.
Wie ist es bei dir in der Praxis? Du hast ja, wie gesagt, anderen Praxisschwerpunkt, vielleicht eine andere Ausrichtung, aber du hast ja auch von bis, also von der Oma bis zum Schulkind.
Ich würde vorsichtig sagen, dass mein Altersdurchschnitt im Schnitt 10 Jahre unter deinem liegt. Warum auch immer, das kann mit der Urbanität zu tun haben, das kann so ein bisschen mit dem zusammenhängen, wie ich mich und meine Praxis präsentiere und ja, will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich würde vorsichtig sagen, dass ich einfach eher im Schnitt jüngeres Publikum habe.
Wobei bei und mir die auch, Babys den Altersdurchschnitt nochmal runterziehen.
Ja, ansonsten, okay.
Ansonsten stimme ich dir zu, klar, du hast...
Ja, da hast du recht, da hast du recht. Gut, aber wo du vorhin jetzt Östrogenrezeptoren in den Bandscheiben beschrieben hast, ich hatte, glaube ich, auch schon mal angedeutet, ich habe mal irgendwann eine Studie gelesen zu Karpaltunnelsyndrom, was auch meistens bei Frauen in der Menopause oder im Klimakterium auftritt. Und da wurde schon berichtet, dass das Retinaculum, was die Flexoren am Handgelenk unten hält, sehr viele Östrogenrezeptoren hat und die Östrogene halten diese Bandstrukturen einfach geschmeidig und also beweglich, wie auch immer. Und mit Ausbleiben der Östrogene, der natürlichen Östrogene, wird das Retinaculum etwas rigider und das klemmt zum Beispiel den Medianus dann etwas mehr ein und deswegen vermutet man oder weiß man mittlerweile, dass die Gruppe der Frauen unter mangelndem Östrogen die Patientengruppe ist, die am ehesten für Karpaltunnelsyndrome gefährdet ist. So und
auch in der Schwangerschaft gibt es auch, gerade in der letzten Phase erleben das viele Frauen, hatte ich zuletzt auch wieder einige in der Praxis, dauernd einschlafende Hände, dauernd kribbeln.
Ja. Und es ist natürlich so, ich habe Frauen in der Menopause, die sich einer Hormonersatztherapie unterziehen und andere wiederum nicht. Und beide Parteien haben natürlich auch Gelenksbeschwerden, weil es ist nicht halt immer nur kausal das eine oder das andere.
Richtig.
Aber ich finde es durchaus, und ich muss fairerweise sagen, dass ich das nicht pauschal mache. Ich finde das durchaus für die Anamnese einen interessanten Punkt, das immer mal mit abzufragen, wenn man die Information bekommt, dass der Zyklus eigentlich sich gerade so verabschiedet, inwieweit da mit Hormonen nachgeholfen wird. Weil wenn ich nach Medikamenten frage oder nach Therapien oder Erkrankungen oder dergleichen, dann wird so eine Hormonersatztherapie meistens nicht als Medikation angesehen, aber hat ja in dem Sinne für unsere Arbeit schon einen großen Einfluss, wie wir jetzt gerade schon dargestellt haben.
Ja.
Muss ich nochmal, nehme ich mal mit als Impuls und versuche ich mal in Zukunft nochmal ein bisschen mehr darauf zu achten. Und ich fände das interessant, das auch mal im Sinne der männlichen Hormonbegleitung im Laufe des Lebens sich anzuschauen. Man sagt ja, die Männer werden immer weiblicher, die Frauen werden immer männlicher. Also Frauen neigen dann am Ende des Lebens eher zu etwas gröberen Gesichtszügen oder Gesichtsbehaarung auch. Und bei den Männern ist es eher
Gynäkomastie, die kriegen
Gynäkomastie,
also
eher weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale dann zum Tragen kommen. Das wird ja durchaus durch die Hormone ja mit Sicherheit eine Rolle spielen. Und die Östrogene spielen da einfach in der Therapieplanung und in der Begleitung schon eine große Rolle. Aber ich habe jetzt gerade meinen Faden verloren.
Hatte ich schon so ein bisschen
zu dir zurück.
Hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, ja. Genau. Ich wollte einmal mit so ein paar kleinen Fakten kommen, mit so ein paar Zahlen. Ich hatte mir eine Studie angeschaut, die da heißt Osteoarthritis associated with estrogen deficiency, also halt Arthrose, die mit Östrogendefizit assoziiert ist. Und da gab es ein paar interessante Zahlen, zum Beispiel, dass Frauen 3-mal häufiger Arthrose haben als Männer in dem Alter von 45 bis 64, also so diese ganz grobe Zeit, die mit den Wechseljahren assoziiert wird. Oder aus einer Krankenhausstudie war das ganz gut gezeigt worden, wenn sich Leute im Krankenhaus wegen Arthrose behandeln lassen, dann sind das 10-mal häufiger Frauen als Männer. Und der Alters, nicht der Durchschnitt, aber so der Peak, der ist halt bei dem Alter von 50 Jahren, also auch genau in dieses Zeitfenster passend. Und wenn es um das Thema Kniearthrose geht, dann sind bei 64% fängt das nämlich genau in dieser perimenopausalen Zeit auch wiederum an. Und das ist auch anders als bei Männern. Bei Männern fängt das, diese Arthrose in Knie und in Hüften, in der Regel deutlich älter an, wo man mehr so ja biomechanische oder vielleicht auch hormonelle Faktoren mit reinberechnet, aber dann ja eher zum späteren Lebenszeitalter. Ja. Und interessant auch noch zu dem Thema Kniearthrose, dass das auch nach Hysterektomie, also nachdem zum Beispiel die Gebärmutter herausgenommen werden musste, dass dann auch relativ kurzfristig im Durchschnitt auch dann so Kniearthrose anfängt, wenn das so ist. Ja. Genau, das sind so ein paar Sachen. Und dann gab es auch eine ganz schöne neue Studie, druckfrisch aus dem Jahre 23, Low Back Pain and Osteoarthritis Pain, A Perspective of Estrogen. Also, wo auch bei einfachem Rückenschmerz eben auch das Östrogen eine große Rolle spielt. Und was da ganz interessant ist, da wurde nochmal hervorgehoben, dass auch Östrogenersatztherapie eben als Therapeutikum eine Rolle spielen kann. Nicht nur bei jetzt, wie sieht das Gelenk im MRT aus oder im Röntgen, sondern eben auch bei Schmerz vor allen Dingen. Ne? Also dass das auch wirklich auf der Ebene was ganz Elementares, was ganz Wichtiges ist.
Ja. Und jetzt mache ich den Punkt, wo ich vorhin den Faden verloren habe. Man könnte jetzt pauschal sagen, alle Frauen dieser Welt nehmt einfach Hormonersatztherapie. Das, was die Schattenseite des Ganzen ist, dass es ja natürlich auch irgendwo ein natürlicher Prozess ist, dass diese Hormone aufhören, im Körper zu wirken und zu existieren. Und wenn man dem jetzt künstlich nachhilft, ist zum Beispiel die Gefahr zur Entwicklung von Brustkrebs bei Frauen oder aber bei Männern Prostatakarzinom ist durch Hormongabe erhöht. Das wissen wir mittlerweile. Ja, von daher muss man das immer abwägen.
Über das Thema wird auf jeden Fall gestritten. Also vielleicht gut, dass du es erwähnst, weil das auch auf jeden Fall eine, sag ich mal, landläufige Meinung ist. Und da gab es auch Studien. Aber da gibt es auf jeden Fall interessante Diskussionen zu dem Thema. Ja, dass es Studien gab, die das gezeigt haben, auch auf, sag ich mal, Studienmängeln, also methodischen Mängeln und auch auf die Art und Weise, welche Hormone verschrieben wurden, dass es irgendwie damals Pferdehormone waren oder sowas und heutzutage werden ja eher diese bioidentischen Hormone verschrieben, dass das nochmal eine andere Sache ist. Ja, also dass das so
also,
ist.
Aber rein physiologisch, also wenn wir uns jetzt unabhängig von der Wissenschaft jetzt mal überlegen, wir haben ein Hormon, was gewisse Stoffwechsel und Zellneubildung oder halt einen fundamentalen Einfluss auf die Entwicklung und die Instandhaltung dieser Strukturen hat, dann ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das in einem Lebensstadium, wo das Immunsystem und das Aufräumen von fehlerhaften Zellen etwas physiologisch erniedrigt ist, dass die Gefahr besteht, wenn man das dann hormonell unterstützt, dass das Ganze nochmal ein bisschen angefacht wird.
Ja, ich kann dir folgen, ja. Und auch da kann man sagen, ich habe ja vorhin gesagt, Physiologie ist nicht politisch, ne? Also auch da kann man jetzt vielleicht nochmal so sagen, okay, der Mensch ist ja nur für gewisse Sachen eigentlich gemacht, ne? Der Mensch ist nicht fürs Sitzen gemacht und der Mensch ist eigentlich auch nicht dafür gemacht, 89 Jahre alt zu werden oder 107 Jahre alt zu werden, sondern früher war dann halt irgendwann Schluss, ne? Noch vor wenigen, ich weiß nicht, im 19. Jahrhundert war die Lebenserwartung ja auch massiv geringer, als sie heutzutage ist. Und da kann man auch sagen, okay, so Menopause war früher, da konntest du dich vielleicht noch um die Enkelkinder kümmern und dann durftest du auch gerne abtreten, weil das halt irgendwie weil du keine Rolle mehr in der Gesellschaft hattest, so ungefähr, ne? Oder irgendwie keine Rolle mehr bei dem Überleben deiner Spezies irgendwie groß hattest, so. Heutzutage ist es natürlich was ganz anderes. Und ja, genau. Aber vielleicht reden wir auch so ein bisschen aneinander vorbei, ne? Also.
Nee, glaube ich gar nicht. Also wir philosophieren jetzt einfach ein bisschen rum. Ja. Und ich überlege gerade, also wir sind jetzt zwei Dudes. Ja. für uns kommt das eher nicht in Frage, aber ich glaube, das wäre mal wieder ein schöner Grund, um unsere Community mit ins Boot zu holen und eine kleine Befragung zu machen. Und das nächste Mal würde ich mir wünschen, von einigen Frauen zu hören, wie die zu diesem Thema stehen, ob die sich das bei sich selber vorstellen können oder eben nicht. Weil Fakt ist einfach, viele Frauen nehmen keine Hormonersatzmittel und das aus bestimmten persönlichen Gründen. Und ich glaube, ich kenne die Zahlen nicht, ob das die überwältigende Mehrheit oder die Hälfte oder eine geringere Zahl als die ist, die Ersatzhormone nehmen. Aber die Beweggründe würden mich da einfach mal interessieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Sorge halt vor Krebs da eine Rolle spielt und dass man dann individuell für sich persönlich abwägt, ist mein Leidensdruck jetzt so stark, dass ich den mit Hormonen runterfahren möchte? Oder eben kann ich das tolerieren und gehe ein potenzielles Risiko einfach weniger ein?
Genau, ja. Thema Community und die Meinung von Frauen kann ich empfehlen, sich auf Instagram eine Osteopathin und Yogalehrerin, Yin Osteo, die mir sehr gut bekannt ist, sich die mal anzuschauen, weil die nämlich das Thema auch thematisiert. Also auch die eigene Empfindung, kommen meine Wechseljahre, sind das Wechseljahre, sind das nicht. Und die ihre Follower mit auf eine Reise nimmt, so wie sie das selber wahrnimmt und was sie da machen kann und so. Ja,
okay.
Das zum Thema Community und Selbsterfahrung. Das finde ich cool, da halt auch Meinung von Menschen zu bekommen, die nicht so wie wir recht einfach gestrickt sind, was den hormonellen Kreislauf angeht.
Nicht nur den hormonellen Kreislauf.
Auch sonst die Synapsen, okay.
Ja. Wir sind halt die Sträucher, die sich hier vor das Mikro wagen. Ja. Okay.
Und vielleicht nochmal, wenn sich Leute darum bemühen, was man so therapeutisch machen kann, habe ich mich mit zwei Büchern natürlich beschäftigt, die ich jetzt nur mal kurz anreißen möchte. Naturheilkundlich, interessant, ein schönes Buch, Hormonelle Dysbalancen von Juliane Miorin-Bellermann, die erstens gut erklärt, wie diese ganzen Hormonkaskaden im Körper passieren, zweitens, was passiert, wenn da Dysbalancen entstehen und drittens, was man da naturheilkundlich machen kann. Also nicht nur naturheilkundlich, sondern es geht auch um Medizin im Allgemeinen, welche Ersatztherapien Sinn machen, aber was man halt eben auch so mit, weiß ich jetzt nicht, Phytotherapie, Schüsslersalzen machen kann, ja, haben wir schon öfter erwähnt, damit kennen wir beide uns nicht aus, deswegen geben wir auch keine Tipps, was sowas angeht, aber das Buch Hormonelle Dysbalancen aus dem Haug Verlag ist ganz interessant. Mhm. Und ansonsten bin ich ja großer Fan von der kanadischen Osteopathin Nathalie Carmuron. Ja, da habe ich schon mal ein Buch von ihr rezensiert. Und da gibt es auch das Buch Osteopathische Behandlung hormoneller und nervlich bedingter Störungen. Das finde ich sehr gut. Und das kann ich auch jedem empfehlen, sich das zu Gemüte zu führen. Weil das die Anatomie, die Funktion sehr gut erklärt und halt eben auch, was wir dann mit unseren Händen letztendlich machen können. Ja, und nicht nur jetzt an der Gebärmutter arbeiten, das Ligamentum Latum mobilisieren, sondern halt eben auch die drumherum oder die damit in Assoziation stehenden Strukturen, wie zum Beispiel der TLÜ, meine Lieblingsstruktur der Wirbelsäule, also Übergang Brust zur Lendenwirbelsäule. Und ob wir vielleicht auch die Hypophyse oder die Epiphyse und Hypothalamus behandeln können mit Kranio. Ja, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall auch zur Diskussion stelle, wo ich ein bisschen skeptisch bin, wo ich mir aber auch echt bald vorstellen kann, dass ich es drauf haben werde. Das habe ich schon mal gesagt, das ist jetzt schon, ist schon fast ein Jahr her.
Ich weiß nicht, ob es der Menschheit gelingt, aber wenn, gelingt es mir.
Dir? Okay, du bist der Erste? Ja, okay.
Nein, das hast du gerade gesagt. Das habe ich nochmal paraphrasiert.
Okay.
So ist das. Ja.
Alles klar. Ja.
Also ich habe da diesbezüglich einen Artikel von Gerd Groth-Landewehr nochmal gelesen, der dann sagte, worauf wir osteopathisch wahrscheinlich einen Einfluss nehmen können, sind die bindegewebigen Hüllen der hormonbildenden Gewebe. Mhm. Das ist eine Denkweise, mit der ich mich anfreunden kann, das kann ich mir vorstellen. Ob wir jetzt wirklich auf die internen physiologischen Prozesse durch unser Handauflegen von außen einen Einfluss nehmen, das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Und bin eher ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja.
Ja. Also ein paar Fälle hatte ich. Ich habe auch schon mal davon berichtet, dass ich, wenn ich Frauen behandelt habe, auch im Bereich der Hypophyse oder im Kopf, SSB insbesondere, dass die hinterher von so einer echt hormonellen Verwirrung geredet haben.
Ja.
Gerade bei Schwangeren, da hatte ich das einmal, oder auch bei anderen Frauen. Da hatte es offensichtlich irgendeinen Einfluss. Und momentan habe ich auch jemanden, das war letzte Woche auch gerade, den ich öfter am Bauchbereich behandle, wegen Diabetes und dessen Diabetes Werte besser geworden sind. Also,
witzig, das hatte ich auch. Das behandelt. Hätte ich jetzt auch noch gesagt. Genau, ja. Er sagte, bei dem Checkup braucht er bedeutend weniger Insulin. Das hatte sich dann, hat sich ziemlich schnell wieder dann auf das vorherige Niveau stabilisiert. Aber durch die Behandlung unmittelbar am Pankreas habe ich auch diese Erfahrung schon mal gemacht. Vielleicht gibt es da auch noch Studien zu, musst du mal schauen. Ja.
Das wäre Zeit, da mal Studien zu machen. Also liebe Studentinnen und Studenten, wir wissen ja, dass wir von euch oft gehört werden. Solche Sachen könnten interessant sein, wenn man halt die Möglichkeit hat, hormonelle Status zu checken, das osteopathisch zu begleiten, das wäre mal interessant. Also Ideen gibt es jede Menge in der Osteopathie. Daran mangelt es ja nicht, ne? An Leuten, Dozenten oder so, die sagen, wir können das alles beeinflussen. Wir Osteopathen denken, wir können alles behandeln, so ungefähr. Nachweismöglichkeiten, das wäre mal echt interessant und das wäre echt mal spannend. Also das wäre auf jeden Fall Material für Bachelor, Master und Doktorarbeiten.
Alright.
Ja.
Spannendes Thema. Klaas, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine Stunde gerappt. Also ich finde es super spannend und ich denke, wir setzen vielleicht nochmal daran an.
Da können wir nochmal anknüpfen.
Wenn ich dann nochmal diese Umfrage gemacht habe und dann gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Aber wir können nochmal beide unterstreichen, dass die Hormone eine wahnsinnig hohe Rolle bei dem persönlichen Empfinden unserer Patientinnen und Patienten haben. Und ich für mich als Osteopath sagen würde, dass das in meiner therapeutischen Planung vielleicht immer noch mal ein Stückchen mehr mit einbezogen werden sollte. So.
Richtig.
Beziehungsweise ich das Gefühl habe, dass in der osteopathischen Ausbildung Hormone schon auch eine Rolle spielen, aber da wir vielleicht nicht so die Techniken haben, wie jetzt eine HVT-Technik am Gelenk, dass wir X oder Y machen und wir haben einen wahnsinnig nachhaltigen Einfluss auf die Hormone, was wahrscheinlich auch besser so ist, spielt es eher eine etwas untergeordnete Rolle. Ich habe durchaus mehrere postgraduierte Kurse schon gesehen, die sich mit dem Thema hormonelle Entwicklung im menschlichen Körper plus osteopathischen Einfluss darauf beschäftigen, das wäre für mich vielleicht auch nochmal eine interessante Fortbildung.
Yep. Genau.
Alright. Kurzes Break und dann machen wir Musik.
Si. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Willkommen zurück aus der kurzen Pause. Wir bestücken noch die Playlist, unsere Musikantenknochen-Playlist auf Spotify zu finden mit ein paar Tracks, die uns und unser Arbeitsleben so umgeben. Wenn ihr kein Spotify habt, könnt ihr euch diese Playlist bei eurem Streaming-Anbieter natürlich gerne nachbauen. Dieser Tage ist im Norden Deutschlands der Winter eingebrochen und damit einhergehend diverse Veränderungen in meinem Berufsalltag. Ich musste mehrfach Schnee schippen, zwischen den Pausen irgendwelche Kondenswasser von Fensterscheiben runterwischen, saugen in der Praxis, damit die Menschen diese Kieselsteine, die zum Anti-Rutschen nicht, die ausgestreut werden, dass sie die nicht in meinen denkmal-fucking geschützten Boden rammen. Und gleichzeitig kann ich eigentlich schon unter meiner Rechnung als Kontoreferenz meinen Energieanbieter als Kontoverbindung angeben,
oh Mann,
weil ich jetzt gerade so heize, dass dass wir einigermaßen arbeiten können und die Energiedichte in so einem alten Haus natürlich nicht, also ist nicht schlecht, aber es ist auch, es geht auch viel Energie flöten und so weiter und so fort. Und um diesem ganzen Crap einen Song zu widmen und meinem Unmut, dass das jetzt schon im November losgeht, packe ich von meinem Jugendschwarm Gwen Stefani Early Winter auf die Playlist. Ja. Und zum Thema Hormone und zum Thema Schlafverhalten, wir haben uns noch nicht über Melatonin unterhalten. Das wäre auch nochmal so ein interessantes Hormon, was Schlaf-Nacht-Rhythmus und viele andere Dinge beeinflusst. Hier in Hamburg lebend, in der Nähe vom Hamburger Hafen, hast du eigentlich permanent so eine gewisse Lichtverschmutzung in der Nacht. Also so richtig stockduster wird es hier nie und Melatonin wird im Körper nur ausgeschüttet, wenn es wirklich dunkel ist. Und da wir HamburgerInnen demnach alle so ein bisschen darunter leiden, unter der Geräuschkulisse und unter Lichtverschmutzung und so weiter und so fort, packe ich das Verhalten vom nächsten Tag dann auf die Playlist. Und das ist von dem Künstler Jamie T, der Track Zombie. Oh.
Zum Thema Hormone habe ich den Track Heat Waves, Hitzewallung, von den Glass Animals. Schön groovy, der Song. Und als ich zum ersten Mal mich dem Thema der kraniosakralen Osteopathie gewidmet habe, das war auch in der Adventszeit, da hatten wir so eine Projektwoche bei uns in der Schule. Ich hatte damals in der deutsch-französischen Grenzregion gelebt und habe immer sehr viel Banlieue-Rap gehört, von den Lausebängeln aus den Banlieues, französischen Gangster-Rap. Wen ich da sehr oft gehört habe, ist der Künstler Nesbill und der hat diese Woche einen brandneuen Song rausgebracht, der Anxiogen heißt. Und er hat das so perfektioniert, so diese Härte, aber auch so diese Traurigkeit und diese Melancholie, die oft mitschwingt, zumindest in dem Rap so der 2000er und aus den 90ern. Und das kommt da auch sehr gut runter. Deswegen ist das mein letzter Song.
All right. Ich brauche noch eine Kette und dann geht's wieder in den Glühwein, damit mein Immunsystem weiterhin stabil bleibt.
Ja, ich mache heute Abend Vogel in Wein, Hähnchen in Wein, Coq au vin. Da werde ich auch mal meinen Rachen endlich mal desinfizieren. Okay, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt erwähnen müssen, aber egal.
Zumal Kette. Der Alkohol dann meistens auch schon verflogen ist. Aber hey, alles cool.
Ja, ich mach das Kopf richtig. Kriegt
auch einen Schluck Getränkwein.
Dann ich muss den ja degustieren vorher, ob das auch der richtige ist, weil man sollte ja auch keinen Billigwein nehmen, um den abzulöschen. Genau. Kette. Wir sollten irgendwas Feminines nehmen. Lass uns die Gebärmutter nehmen als Startpunkt. Und dann nach oben in die Brustregion. Sagen wir mal Sternum. Brustbein.
Okay. Jetzt haben wir heute viel über Hormone gesprochen. Ich nehme mal einen anderen Weg. Was haben wir denn da? Gebärmutter.
Lass mal lieber die Delbit fast hier außen vor. Ich weiß, dass du das dauernd bringen willst, aber.
Das stimmt. Ich gehe mal über einen Narbenweg. Wir haben eine Sektionarbe an der Gebärmutter. Sektionarbe kann sich mit dem darüberliegenden Bauchfell, dem Omentum majus adhesiv verfestigen. Das kann dazu führen, dass das Omentum ein wenig mehr unter Zug gerät. Zumindest aus osteopathischer Sicht. Omentum majus ist unter anderem am Magen befestigt und hat oder liegt dem Magen auf und könnte den Magen sozusagen ein bisschen nach Kaudal ziehen. Magen geht über an die Speiseröhre. Speiseröhre geht durch den Hiatus oesophageus im Zwerchfell. Und wenn der Magen runterzieht, weil er durch die Narbe nicht so frei sich mitbewegen kann, gibt es einen Zug über die Speiseröhre nach oben. Bis zur nächsten Engstelle sind wir dann an der Bifurkation der Trachea, sprich da, wo die eine Tröte, Luftröhre, sich in zwei Tröten aufteilt. Und das ist eine Engstelle für die Speiseröhre, das heißt, wir haben hier nochmal vermehrt Reibung. Und das Ganze ist ungefähr lokalisiert hinter dem Angulus von Louis, vom Sternum, also da, wo der Schaft des Schwertes zur Klinge übergeht, und demnach hast du eine Kette von der Gebärmutter zum Brustbein.
Okay, das kann man laufen lassen.
Tip top. Alles klar, lieber.
Thema laufen lassen, vielleicht noch ganz kurz, der Tag, an dem diese Folge erscheinen wird. Da ist auch dieser Medumio-Kongress. Medumio ist eine Online-Plattform, der sich dem Thema Beckenboden widmet. Und Dennis und ich sind beide mit dabei, geben ein Interview zum Besten.
Laufen lassen. Starker Aufhänger.
Ja, starker Aufhänger, wie immer. Das könnt ihr euch anschauen. Medumio Beckenbodenkongress. Da könnt ihr euch einfach anmelden und völlig kostenfrei das streamen und auch noch einen Tag später unsere Interviews angucken. Ich bin mal gespannt, was du da verzapft hast, Dennis.
Alright. Ich auch. In diesem Sinne, lieber Klaas, get well, toi toi toi, Junge, schlaf gut, Alkohol, Vitamin C, Liebe, ich wünsche dir alles und schicke dir alles und freue mich, dass ich im ganz anderen Ort lebe als du und keinen Kontakt mit dir habe. Und in diesem Sinne freue ich mich, in 14 Tagen wieder von dir zu hören.
Auf Wiedersehen.